Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, wir machen weiter in der Johannes-Serie und sind an einem ganz entscheidenden Punkt, den wir heute weiter betrachten wollen. Schaut, jeder von uns geht so seinen Lebensweg. Jeder von uns. Und viele Wege konnten wir selber wählen. Die wollten wir auch gehen. Manchmal erreichen wir auf unserem Weg das Ziel, das wir uns vorgenommen haben zu erreichen. Aber manchmal landen wir auch mit unserem Leben irgendwie, wo wir nie hin wollten. Andere Wege mussten wir notgedrungen gehen, weil wir keine andere Wahl hatten. Oder wir müssen Wege gehen, um einfach treu zu bleiben, um zu helfen, um Wichtiges einfach zu tun. Das sind so die Varianten, die wir haben. Lebenswege, die wir gehen können, die wir gehen wollen, die wir gehen müssen. Jeder von uns in irgendeiner Art und Weise. Jetzt sind wir seit 2018 bereits dabei, einen Lebensweg sehr, sehr genau mitzuverfolgen, weil uns Johannes in seinem Evangelium darüber berichtet, nämlich das Kommen des Messias. Das war sein Weg in unser Leben. Sein Weg führte zu seiner Schöpfung. Johannes 1, Vers 11 haben wir bereits gelesen, er kam in das Seine. Und die Begründung für diesen Weg, den er gegangen ist, hat er selber formuliert in Johannes 12. Wir haben das gelesen. Da sagt Jesus, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Da ist er, aber er soll nicht da bleiben. Und er hat dieser Welt Licht gegeben, er hat Wahrheit weitergegeben, damit Menschen Gott sehen, damit sie verstehen, was ihre geistliche Not ist. Das müssen sie zuerst verstehen. Aber er ist diesen Weg vor allem auch darum gegangen, um Gott selbst, den Vater, auf diesem Weg zu verherrlichen. Das dürfen wir nicht vergessen. Gerade auch dadurch, dass er diesen Weg bis zum Ende ging. Wir erinnern uns in Johannes 17, da hat er gesagt, dies redete Jesus, erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, die ist jetzt da. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Und das finden wir im ganzen Johannesevangelium stark betont. Immer warum Christus hier war, um den Vater zu verherrlichen, um die Werke des Vaters zu tun, um den Plan des Vaters zu vollenden. Und er hat durchgehalten. Wir wissen es im Nachhinein. Wir gucken ja zurück. Er hat durchgehalten auf seinem Weg. Er hat nicht aufgegeben und dadurch hat er Gott verherrlicht. Und wir sind nun auf dem letzten Weg, den er gehen wird. Und ich möchte dich da nochmal ein bisschen mit reinnehmen. Dafür nehmen wir uns jetzt einfach ein bisschen Zeit nochmal. Ich habe euch hier die Karte nochmal von Jerusalem. Legt mir nicht auf den genauen Weg fest, den er damals gegangen ist. Aber so von den Abläufen her dürfte es das gewesen sein. Schauen wir nochmal zurück auf den Beginn dieser Stunde, die Stunde des Leidenweges. Das erste, in der Passawoche, das haben wir festgehalten, kam er von Bethanien nach Jerusalem. War eine Woche noch sehr aktiv, hatte viel Auseinandersetzung mit der geistlichen Führung. Und an einem Donnerstagabend dieser Woche hat er sich dann mit seinen Jüngern zurückgezogen, hat sich eingemietet in den sogenannten Obersaal. Dort haben sie das Passafest gefeiert. Und dort hat Jesus die Jünger vorbereitet auf die kommenden Tage, aber dann auch auf die Zeit, wenn er ganz weg sein wird, beim Vater sein wird. Und ich möchte euch hier an dieser Stelle an einen kleinen Dialog erinnern, den er in diesem Obersaal hatte mit Petrus. Erinnert euch nochmal, Johannes 13. Da sagt Jesus zu allen Jüngern, Kinder, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. So sage ich jetzt auch euch. So, und dann fragt Petrus die Frage, die wir hoffentlich auch alle gestellt hätten. Petrus fragt, Herr, wohin gehst du? Wohin gehst du? Und dann kommt die Antwort des Messias. Er antwortete ihm, wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Nochmal, wohin ich gehe, Dahin kannst du mir, Petrus, jetzt nicht folgen. Warum kann er Jesus auf diesem Weg nicht folgen? Weil Jesus auf diesem Weg den Zorn Gottes stellvertretend für uns trägt. Das hätte er nicht überlebt. Und du auch nicht. Niemand hätte diesen Weg überlebt. Wenn wir diesen Weg gegangen wären, dann wären wir verloren gewesen. Deswegen redet die Schrift ja, dass wir einen Stellvertreter brauchten, der diesen Weg geht. Und darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Was wir aber sehr wohl tun können und auch dürfen und sogar sollen, ist, wir können diesen letzten Weg anhand des Wortes Gottes so aus der Distanz von nunmehr über 2000 Jahren in seinem Wort nachvollziehen, nachgehen. Ich sage mal so aus sicherer Entfernung. Weil das war ein heiliger Moment, auf den Jesus hier zugegangen ist. Gott hat diesen Leidensweg in seinem Wort für uns festgehalten. Und deswegen wollen wir uns daran orientieren. Wir würden diesen Weg von Jesus auch nicht richtig einschätzen. Also wenn wir alles hier nur als einen Weg von Jesus wahrnehmen, der uns als Vorbild gegeben wäre. Das ist nicht so. Dieser Weg, den Jesus hier allein geht, das war eigentlich unserer. Ich möchte euch nur noch mal dran erinnern. Das war unserer. Er nahm auf sich unsere Lasten. Er ging unseren Weg, damit wir ihn nicht gehen müssen. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, sagt Jesaja 53. Aber er ging diesen Weg. Es war eigentlich unserer. Ein anderer ist ihn für uns gegangen. Und das konnte nur der Messias. Das konnte nur der Sohn Gottes, das vollkommene Opfer, der frei von Schuld war. Pilatus hat sogar dokumentiert. Der konnte diesen Weg gehen. Er ging durch all diese Verhöre. Und er nahm das Urteil auf sich. Den Zorn Gottes lenkte er am Kreuz auf sich selbst. Ich möchte euch nochmal das sagen, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Ich habe das zitiert. Wolfgang Nestvogel hat das so geschrieben. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Vor seinem Gericht, vor seinem Zorn. Das heißt, der Messias ist gekommen, um zuerst die Schuldfrage zu klären. Und das tut er, indem er sich selber gibt. Und darauf haben die ganzen Opfer im Alten Testament hingewiesen. Zur Zeit Jesu war das alles nur eine Fehlinterpretation der geistlichen Leiter, die es nicht verstanden haben, nicht zusammengebracht haben. Der Messias ist dieses Opfer. Gott selbst in seinem Sohn, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das die Schuldfrage von denen klären wird, die Gott retten wird, damals und in Zukunft und in der Gegenwart heute. Und diesen Weg muss er allein gehen, weil es ein Weg war, den nur er gehen konnte. Nach dieser Zeit im Obersaal, als er das geklärt hat oder zumindest angesprochen hat, ist er mit seinen Jüngern weitergegangen. Ich will euch das hier oben ein bisschen skizzieren. Von dem Obersaal gingen sie dann nach Gethsemane. Donnerstagabend, Donnerstagnacht, sehr spät. Und dort geschah dann die Gefangennahme von Jesus. Wir haben gesehen, Judas kommt mit einer ganzen Masse von Soldaten in den Garten hinein. Von Gethsemane aus sind sie dann wieder zurückgegangen in die Stadt selbst. Und er wurde vor Hannas geführt und dann noch vor Kaiphas. Und hier trennten sich dann tatsächlich auch die Wege von Petrus und Jesus. Hier vor Hannas oder vor Kaiphas war der Punkt, wo Petrus Jesus verleugnet hat und dann wegging und bitterlich weinte. Und dann ging Jesus den Weg weiter alleine vor den Sanhedrin. Und wir haben festgehalten, das war da oben im Tempelbereich, in dieser einen Ecke, wo der Sanhedrin tagte. Und da haben die Juden beschlossen, Jesus muss sterben. Und deswegen ging er von dort aus zu Pilatus. Sie haben ihn dann vor Pilatus gebracht, weil nur er ein rechtskräftiges Urteil sprechen konnte. Und wir haben das mitbekommen, Pilatus versucht, ihn loszuwerden, versucht ihn dann auch bei Herodes unterzubringen, dass der doch ein Urteil fällt. Also dann geht Jesus zu Herodes. Und was haben wir gehört? Was macht Jesus dort? Er spricht kein Wort. Kein Wort. Aber er bekommt einen schicken Mantel. Als Verhöhnung. Von Herodes geht er dann wieder zurück zu Pilatus. Um dort dann das Todesurteil zu hören. Das haben wir letzte Woche hier betrachtet. Und wir haben am letzten Sonntag festgehalten, diese Leute bei diesem Prozess stehen eigentlich stellvertretend für uns alle und wir alle nehmen in diesem ganzen Prozess sozusagen eine Doppelrolle an. Wisst ihr welche? Zum einen, wir sind die Ankläger. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Das ist die Tendenz des natürlichen Menschen. Wir wollen keinen über uns, bis heute. Der natürliche Mensch will es nicht. Und gleichzeitig sind wir die Angeklagten, für die Stellvertretung geschieht. Beides. Und hier nun kommt das unbegründete Urteil zustande und eröffnet die letzten Schritte auf diesem Weg, nämlich vom Prätorium, und da sind wir heute, nach Golgatha. Das ist sein Weg, den er geht. Vom Prätorium zur Kreuzigung. Sein Weg ist sozusagen von Gethsemane über Gabbatha nach Golgatha. Und wie Jesaja es vorausgesagt hatte, Jesaja 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Er diskutierte nicht, er beschwerte sich nicht. Er ging diesen Weg wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. In dieser Stunde tat er seinen Mund nicht auf und verherrlichte Gott damit. In dieser Situation sind wir heute, das wollen wir heute näher entdecken. Und da sind wir jetzt und jetzt lesen wir, was auf dieser letzten Strecke des Weges passierte. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Ich möchte aus Johannes 19, die Verse 17 bis 22 lesen. Nochmal, es ist ein Weg, den nur der Messias gehen konnte. Er musste ihn nicht gehen. Gott ist nicht verpflichtet, einem rebellischen Geschöpf gegenüber barmherzig zu sein. Er ist nicht verpflichtet. Es war allein Gottes gnädige Entscheidung, einen Ausweg für unsere Schuldfrage zu ermöglichen. So lesen wir Johannes 19, Verse 17 bis 22. Und sein Kreuz tragend, ging er hinaus zu der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Jesus, bitte gewähr uns die Gnade, da ein bisschen diesen Weg mitzuverfolgen, aus sicherer Entfernung. Dass wir begreifen, was da geschehen ist und dir umso mehr dankbar sind, dich umso mehr verherrlichen wollen, auch durch unser Leben hier. Rede du zu uns, erklär uns die Geschichte, wir waren nicht dabei, aber wir haben dein Wort. Rede zu uns. Amen. Amen. Ich habe wie meistens drei Gedanken dazu. Ich fange mit dem ersten an. Ich möchte mit euch einfach betrachten, was wir äußerlich auf diesem Weg sehen können. Zuletzt haben wir von dem Gerichtsort Gabbatha gehört, also von wo aus Pilatus das Urteil gesprochen hat, erhöht über Jesus. Und Jesus hat er dann den Juden übergeben. Erinnert euch in Vers 16 an Johannes 19, Vers 16. Dann nun überlieferte er, Pilatus, ihn, Jesus, an sie, die Juden, damit er gekreuzigt wurde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. So haben wir aufgehört letzten Sonntag. Und jetzt wechselt diese Szene vom Richterstuhl des Pilatus zu einem Ort außerhalb der Stadt, genannt Golgatha oder Schädelstätte. Und sein Kreuz tragend ging er hinaus zu der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Einige äußere Beobachtungen über diesen Text. Das erste, er trägt sein Kreuz. Oder sein Kreuz tragend verließ er das Prätorium Richtung Golgatha. Das war damals die ganz normale Praxis in dieser Zeit, dass das Opfer sein eigenes Kreuz zur Kreuzigungsstätte tragen musste. Was damals nicht die übliche Praxis war, war was? dass derjenige vorher gefoltert wurde. Das war unüblich. Wir haben das gesehen, dass die Geißelung einer der Kompromisse war, die Pilatus gemacht hat, um Jesus freizubekommen. Und bei Jesus war es nun so, dass er durch die Geißelung so geschwächt war, dass es ihm unmöglich war, das Kreuz den ganzen Weg zu tragen. Jesus trug sein Kreuz bis zum Stadttor. Aber im Nordosten bis zum Stadttor. Und dann fordern die Römer jemanden auf, einen Mann mit Namen Simone von Kyrene, das Kreuz den Rest des Weges zu tragen. Das ist das Erste. Er trägt aber selbst sein Kreuz vom Urteil Richtung Golgatha. Das Zweite, und das hat mich sehr lange aufgehalten in der letzten Woche. Er geht hinaus. Das kann man leicht überlesen. Aber da der Heilige Geist diese Worte geschrieben hat und dieses Buch ja von ihm ist, lohnt es sich darüber etwas länger nachzudenken. Er selbst, der Messias, geht hinaus. Raus aus der Stadt. Außerhalb der Tore Jerusalems wurde er, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht. Außerhalb der Stadt. Wir haben uns bis jetzt immer wieder diese völlige Verwerfung des Messias angeschaut von Seiten des Volkes, von den Juden. Und mit welchem Eindruck sind wir nochmal letzte Woche hier auseinandergegangen? Ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen. Vers 16. Nun überlieferte er, Pilatus, ihn, Jesus, an sie, damit er gekreuzigt wird. Sie aber, die Juden, so sieht's aus, wenn wir hingucken. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Aber heute erfahren wir noch mehr. Das ist das, was wir äußerlich sehen. Im Gegensatz zu den synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, in denen die Betonung mehr darauf liegt, dass Jesus von Seiten der Juden abgelehnt wurde, hinausgeführt wurde, zeigt Johannes uns in seinem Evangelium immer mehr nochmal die andere Seite vom Himmel her. Dass er den Weg souverän gegangen ist. Souverän. Und so auch hier. Ich möchte euch 4 weitere Stellen kurz sagen, wo das ähnlich formuliert ist, dass Jesus aus eigenem Willen hinausging. Einfach weil er es wollte. Er handelt in göttlicher Souveränität und diese Souveränität, der konnte sich nichts in den Weg stellen. Erinnern wir uns nochmal an Johannes 10. Was hat er gesagt? Niemand nimmt mein Leben von mir. Es sieht so aus, dass die Juden ihn wegführen. Er sagt, nein, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, habe Gewalt, es wiederzunehmen. Und dieses souveräne Hinausgehen beschreibt Johannes an 4 weiteren Stellen. Ich möchte das nur ganz kurz skizzieren. Wir haben das gelesen in Johannes 18. Nochmal, wir sind immer in der Passionswoche. Als Jesus dies gesagt hatte, er hat mit den Jüngern gesprochen, sie gelehrt, dann hat er gebetet in Johannes 17 und als er dies alles gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Er ging in den Garten. Er wusste sehr wohl, was da passiert, nach dieser Lehrrede im Obersaal und nach seinem Gebet. Er ging dennoch hinaus in diesen Garten, weil er es wollte. Er wählte diesen Weg, um den Willen seines Vaters zu tun. Und ihr merkt wieder, als der gute Hirte ging er voraus und seine Schafe folgten ihm da noch nach in den Garten. Weil sie wussten noch nicht so genau, was da kommt. Er schon. Die zweite Erwähnung, Johannes 18, Vers 4. Jetzt kommt die ganze Masse von Judas und mit seinen Soldaten, das haben wir gelesen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus. Und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Also er geht aus der Gruppe seiner Jünger hinaus und stellt sich zwischen seine Jünger und diese Soldaten und Judas. Er geht hinaus. Das war Gethsemane. Er wusste, was in den nächsten Stunden über ihn kommen wird. Dennoch ging er hinaus und sprach, wen sucht ihr? Ich hoffe, dass wir das sehen im Johannesevangelium, wie er das immer wieder uns nahe bringt. Er handelt im Auftrag seines Vaters. Er tut die Werke, die Gott von ihm getan haben will. Und er war bereit, den Weg zu gehen, den der Vater ihm aufgetragen hatte. Und dann gibt es eine dritte Erwähnung. Johannes 19, Vers 5. Jesus nun ging hinaus. Wie? Die Dornenkrone und das Purpurkleid tragend. Und Pilatus spricht zu ihnen, siehe der Mensch. Aber er ging hinaus. Auch bei den körperlichen Leiden, die Jesus erduldete, blieb er der Handelnde. Nochmal, das ist so diese besondere Perspektive vom Johannesevangelium. Vielleicht hilft euch das, wenn ihr das Johannesevangelium lest. Es ist ein bisschen anders wie die Matthäus, Markus und Lukas. Nachdem Pilatus ihn hatte geißeln lassen, die Soldaten ihn verspottet hatten, gedemütigt hatten, ging er hinaus, die Dornenkrone und das Purpurkleid tragend, um sich der ablehnenden Volksmenge zu zeigen. Er ging hinaus. Und nun lesen wir das heute schon wieder. Und sein Kreuz tragend ging er hinaus. Zu der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Nochmal, er gab sein Leben freiwillig. Er handelt, er geht hinaus. Sein eigenes Kreuz tragen geht Jesus aus Jerusalem hinaus zu der Stätte, genannt Golgatha. Er verlässt diese Stadt, die ihn verwirft, um außerhalb ihrer Tore zu leiden, weil er es wollte. Und diesen Lebensweg ging er im völligen Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber. Er geht diesen Weg hinaus nach Golgatha, um dieses Werk, von dem er oft gesprochen hat, zu vollbringen. Niemand nimmt mein Leben, ich gebe es freiwillig. Es ist wichtig, wenn ihr das Johannes-Evangelium lest, dass ihr das immer wieder auch wahrnehmt, wie souverän dieser Messias handelt. So haben wir es von Anfang an gelesen im Evangelium, Johannes 1, Vers 10 und 11. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber er verliert nicht die Kontrolle. Und so geht er hinaus nach Jerusalem und leidet und stirbt außerhalb der Stadt. So wie es Johannes hier beschreibt. Er geht hinaus. Das können wir noch beobachten. Er geht auf eine Erhöhung. Golgatha. Die Stätte wird Schädelstätte genannt und dieser Name Schädelstätte kommt in allen vier Evangelien vor. Kranion heißt es auf Griechisch Calvaria, also Calvary Chapel. Kennt ja hier unser Charlie aus Heidelberg, Calvary Chapel, und auf Hebräisch Golgatha. Schaut, bei allen Evangelien können wir feststellen, dass niemand sagt, der Ort sah aus wie eine Schädelstätte, was heute viele sagen. Und dass das der Grund für den Namen ist. Dieser Hügel wurde nicht aufgrund seines Aussehens so genannt, sondern aufgrund dessen, was dort geschah. Es war ein Ort für Kreuzigungen. Manche von euch waren ja in Israel oder habt vielleicht Bilder gesehen, die so einen Hügel zeigen, der so aussieht mit so zwei Augen und wie so ein Totenkopf, so ein Schädel ähnlich. Aber das sind touristische Sicht der Dinge. Die Löcher sind erst seit dem 18., 19. Jahrhundert da, weil es ein Steinbruch war, was heute so dargestellt wird, als wäre das Golgatha. Man weiß nicht genau, wo Golgatha war, aber es war im Nordosten der Stadt. Und dann heißt es, er wird dort gekreuzigt. Keiner der Verfasser der Evangelien beschreibt die Kreuzigung im Detail. Also das, was wir heute so von Hollywood und so haben oder so viel, haben sie gar nicht nötig. Die grausame Handlung der Kreuzigung wird auch von Johannes mit so wenigen Worten als möglich beschrieben, wo sie ihn kreuzigten. Keine Szenarien, keine Dramaturgie wird hier aufgebaut. Das sind im Griechischen sogar nur drei Wörter, wo sie ihn kreuzigten. Wir werden darüber in den kommenden Sonntagen noch etwas länger nachdenken. Aber Johannes reichen hier drei Worte, um das zu schildern, was dann passiert ist auf diesem Hügel. Schaut, wir haben das im Evangelium mitbekommen. Wenn Jesus von der Art seines Todes redete, sprach er davon, von der Erde was? Erhöht zu werden. Erhöht zu werden. Johannes 3 nochmal, das ist ja damals, als er mit Nikodemus sprach und wie Johannes das dann erklärt. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Das ist diese Erhöhung, die hier passiert. So wird er erhöht. Das heißt, ein Tod durch Steinigung hätte dem nicht entsprochen. Wir lesen außerdem, weil wir jetzt das ganze Neue Testament haben, im Galaterbrief, dass er für uns zu einem Fluch wurde. Und was steht im Alten Testament? Wer ist verflucht? Der am Holz hängt. Also es blieb nur von der Prophetie her, hier das Kreuz zu sehen. Diese Form war die Kreuzigung, wie er starb. Weitere Beobachtung. Zwei andere neben ihm. Johannes erwähnt die anderen zwei, die mit Jesus gekreuzigt wurden, aber gibt uns da keine weiteren Hinweise. Matthäus, Markus und Lukas machen das. Und das Alte Testament. Ich habe schon öfter Jesaja 53 gelesen. Ich möchte es nochmal hier zitieren. Darum werde ich ihm, also dem Messias, Anteil geben an den vielen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Warum? Darum, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Und jetzt haben wir das Bild hier auf Golgatha, wo sich das genau erfüllt. Es ist möglich, dass beides jüdische Patrioten waren, die sich wahrscheinlich eingesetzt haben für die Zukunft Israels gegenüber, dass sie sich gegen Rom erheben. Und dann war das die typische Kreuzigung für solche Menschen. Und dann noch auffällig, Johannes betont es, Jesus in der Mitte. Jesus in der Mitte. Habt ihr das äußere Bild vor Augen? Ein Hügel, drei Kreuze, zwei Männer neben Jesus, gekreuzigt und er in der Mitte. Im Zentrum sozusagen. Im Zentrum. Und die Anwesenheit dieser beiden Übeltäter erfüllt das Alte Testament. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Jesaja 53. Jetzt könnte man meinen, die beiden Männer, die in der Nähe von Jesus litten, repräsentieren die beiden entgegengesetzten Reaktionen auf diesen Messias, oder? Wenn ihr die Geschichte weiterlest. Jesus in der Mitte im Zentrum, die zwei Verbrecher neben ihm, als wenn sie die zwei einzigen nur möglichen Reaktionen auf diesen Messias widerspiegeln, die man bis heute haben kann. Entweder ja oder nein. Ja oder nein. Wenn ihr jetzt Lukas 23 lesen würdet, da seht ihr, dass die Geschichte von den beiden nochmal sehr detaillierter widerspiegelt wird. Der eine, der noch in der Krise, in der Not, im Leiden Sprüche macht. Über diesen Messias, der in der Mitte hängt. Und der andere, der noch am Kreuz umkehrt und um Rettung bittet, weil er sich mit der Bitte an diesen Messias wendet, gedenke meiner Herr, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus macht sogar hier am Kreuz seine rettende Macht deutlich, indem er die Hand nach jemand ausstreckt, der unmittelbar vor der Schwelle der Ewigkeit steht. Sagt, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Das waren jetzt die Beobachtungen, einfach in dem Text. Ich möchte mit euch jetzt die Begründung etwas näher betrachten für diesen Weg, den der Messias gegangen ist. Was ist die Begründung, die offiziell genannt wird? Das ist ein bisschen verwirrend. Was hatten sie Jesus nicht alles vorgeworfen? Was war das Erste? Blasphemie. Er hat sich zu Gott gemacht. Dann hat das nicht so gezogen. Dann wurde ihm vorgeworfen, dass er zum Aufstand gegen die Regierung aufstacheln würde, keine Steuern zu zahlen. Für alle Anschuldigungen mussten sie falsche Zeugen nehmen. Matthäus nennt noch einen weiteren Grund für ihr Verhalten der Anklage. Welchen? Neid. Aber was wird jetzt als offizieller Grund für die Anklage festgehalten? Das ist interessant. Hier lesen wir jetzt die offizielle Version der Anklage für die Verurteilung. Eine Tafel mit einer Liste der Verbrechen der Übeltäter wurde oft mit ans Kreuz geheftet. Was hing bei Jesus? Pilatus, Vers 19, schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, was? Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Das stand als Begründung für das Urteil. Das steht über dem gekreuzigten Jesus. Das ist das Urteil. Das ist die Begründung für den Weg, den er gegangen ist. Ihr könnt euch vorstellen, dass die hohen Priester mit dieser Aussage nicht ganz einverstanden waren, oder? Was Pilatus da so schreibt in Bezug auf Jesus und über das Kreuz, was er da hat übers Kreuz hängen lassen. Lesen wir weiter, die letzten Verse nochmal, Verse 20 bis 22. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, waren nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch, Griechisch. Und die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Sie haben protestiert, aber nun steht es da. Und das ist der dritte und letzte Gedanke für heute Morgen. Was ist jetzt für alle sichtbar dokumentiert? Er ist der König der Juden in drei Sprachen. Es ist gut möglich, dass Pilatus mit dieser Überschrift die Juden wieder mal ärgern wollte. Aus Überzeugung hat er es nicht geschrieben. Aber so steht es jetzt über dem Kreuz. In drei Sprachen. Griechisch, Hebräisch, Latein. Und wieder mal hat Johannes die Aufmerksamkeit auf das Hebräische gelenkt, indem er es zuerst erwähnt. Auf Hebräisch. Lukas schreibt an Griechen. Welche Sprache nimmt er zuerst? Griechisch. In seiner Auflistung. Aber in drei Sprachen steht es da. Und das ist, denke ich, auch für uns sehr bedeutsam, das zumindest wahrzunehmen und auch nochmal neu zu hören. Viele Menschen aus vielen Nationen waren zu dieser Zeit in Jerusalem. Jeder konnte das jetzt in seiner Sprache lesen. Wer führt denn hier Regie? Wer regiert? Wie kommt denn sowas zustande? Kreuzigungen waren während der Römerzeit eigentlich ein häufiges Spektakel und ein Schauspiel. Man ging mal viele Juden hinaus, auch aus der Stadt raus, zu dieser Schädelstätte, um das mitzuverfolgen. Und dann auch hier in diesem konkreten Fall, um diesen einen zu sehen, der unter ihnen so viele Wunder gewirkt hat, der im Vorhof des Tempels so viel gelehrt hat. Was ist mit ihm passiert? Und sie gehen alle raus. Und jetzt konnten sie alle das lesen in drei Sprachen. Dies ist der König der Juden. Und ich finde, das ist wichtig, das ist interessant, wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus für Menschen aus allen Nationen gestorben ist. Und Gott lässt es dokumentieren über diesem Kreuz. Einer hat auf jeden Fall diese Aussage über dem Kreuz Jesu und deren Bedeutung in diesem Tag verstanden. Wisst ihr wer? Der eine Übeltäter. Was sagt er? Wenn du in dein Reich kommst, ja, du bist ein König. Wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Nun, das war natürlich nicht die Absicht der geistlichen Leiter Israels, dass das so dasteht. Das haben wir, glaube ich, entdeckt und festgestellt im Evangelium. Dass dieser Sachverhalt so als Tatsache dokumentiert ist, das hat sie gestört. Jetzt protestieren sie schon wieder und verlangen, dass die Inschrift geändert wird. Dass nämlich hier der Kreuzigte kein König sei, sondern er hat es nur behauptet. Pilatus, bitte schreib das dahin. Er hat behauptet. So soll er schreiben. Mach eine zusätzliche Info da oben hin. Nämlich, dass jener gesagt hat, das soll er tun. Aber diesmal lehnt Pilatus diese Forderung ab. Sondern was sagt er? Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und diese Antwort findet sich im Griechischen, steht ein doppeltes Perfekt, also in der Zeitform. Ein Perfekt drückt die vollendete Handlung und Vorgang aus. Was ich damals schrieb, das steht jetzt als geschrieben fest. Es wird nichts geändert. Und diese Antwort war die letzte von Pilatus in diesem ganzen Prozess. Und bis heute hat die Antwort des Pilatus eine tiefe Bedeutung für uns hier als Gemeinde dieses Königs und für die ganze Welt. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Es wird nichts geändert. Es bleibt. Und Johannes hält das hier für uns fest, weil er erkannte, dass zwar Pilatus diese Worte hat schreiben lassen, dass es aber letztlich Gottes Plan war, Gottes souveränes Führen, dass das am Ende über dem Kreuz steht. Selbst wenn Pilatus die Hohenpriester damit ärgert und ihnen die Macht und Autorität nochmals unterstreichen wollte, hat er nicht das geschrieben, was er wollte, sondern was Gott über dem Kreuz stehen haben wollte. Der souveräne Gott setzt für alle Menschen sichtbar in drei Sprachen diese Wahrheit über seinen Sohn über das Kreuz. Jesus war und ist tatsächlich der König der Juden und der Nation und er wird es immer sein. Drei Sprachen. Interessant ist hier auch, in zwei Predigten von Petrus mal ganz kurz hineinzuhören, die er kurze Zeit nach diesem Ereignis, als Jesus zum Himmel gefahren ist, gehalten hat in Jerusalem. Ich möchte das kurz nochmal erwähnen und achtet mal darauf, wie er alle, die er da anpredigt, identifiziert mit dem, was da auf Golgatha passiert ist. Ich lese euch zunächst aus Apostelgeschichte 2 bei der Pfingstpredigt. Da sagt er ganz allgemein, diesen Messias, der ist hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Ihr alle. Vielleicht haben manche gesagt, ich war doch gar nicht dabei. Nein, ihr habt das. Und dasselbe macht er in Apostelgeschichte 3. Er identifiziert eigentlich die ganze Menschheit mit diesem, was da passiert ist auf Golgatha. Apostelgeschichte 3, Verse 13 bis 15. Der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr freilich überliefert und angesichts des Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Wir werden alle mit Golgatha identifiziert. Ihr. Jeder, der heute zur Gemeinde gehört, Sarah hat vorhin aus Epheser 2 gelesen, wir waren damals alle auf dieser Seite. Aber durch die Gnade Gottes hat er uns ins Licht gestellt. Alle waren schuldig und alle sind schuldig. Und so erklärt es uns die Schrift. Nun ist es schon fast eine Dreiviertelstunde her, aber könnt ihr euch noch an den Anfang erinnern? Ich werde jetzt langsam mal hier zum Ende kommen. An den Anfang. Lebenswege. Es gibt Wege, die wir wollen, die wir sollen, gehen sollen oder auch gehen müssen. Was sehen wir bei Jesus und seinem Weg? Ich will das kurz skizzieren. Er sollte vom Vater aus in diese Welt kommen. Und er wollte diesen Weg gehen zur Verherrlichung des Vaters. Das zeigt uns besonders das Johannesevangelium. Und zur Rettung vieler, weil Gott diese Welt liebt. Und diese Perspektive haben besonders die Synoptiker dann, wie Gott das im Blick auf die Menschen dann verwirklicht. Und dann, er musste diesen Weg gehen, wenn wir eine Hoffnung auf Rettung haben wollten. Da kommt alles zusammen. Und jetzt schauen wir ja heute zurück. Er ist diesen Weg gegangen und nun müssen wir erkennen, was das für uns bedeutet. Das hat Jesus Petrus dann auch angedeutet. Wisst ihr was? Der Satz ist ja noch nicht fertig. Wisst ihr, was danach kommt? Ja. Du wirst mir aber später folgen. Welche Christen behaupten, Gott will nicht, dass wir leiden? Den Satz habe ich oft gehört. Du wirst mir aber später folgen. Ja, wohin? Auf dir, aus diesem Weg des Leidens. Der Messias ist diesen Weg bis zum Ende gegangen, um Gott auf diesem Weg zu verherrlichen. Und nun folgen wir ihm darin nach, in unserem Leiden. Kann mir doch keiner von euch erzählen, dass ihr nur so einen straighten Weg in den Himmel geht, oder wie? Wir leiden alle in gewisser Form. Kannst du dir vorstellen, dass du mit deinem Leiden, mit deiner Not, mit deiner Krise Gott verherrlichen kannst? Was Jesus sagt, das geht. Es ist sogar ein Weg, wie Gott sich verherrlicht, durch deine Krise, durch dein Leiden. Es ist unerklärlich, wie viele von uns auch von seinen erlösten Kindern den Weg mittendrin abbrechen. Abbrechen, mittendrin. Haben natürlich alle gute Gründe. Aber wir gehen ihn nicht weiter. Dann gibt es natürlich auch die inoffiziellen Versionen, die wir nicht so sagen. Dann nennen wir dann mal Faulheit, Bequemlichkeit, Lustlosigkeit. Einfach Abbruch. Nach dem Aufbruch kommt irgendwann der Abbruch. Und irgendwann beobachten wir nur noch wie alle anderen. Schaut, es ist gut, dass wir heute das ganze Neue Testament haben, denn für all die, die den Weg nicht weitergehen wollen, gibt uns der Hebräerbrief noch einen weiteren Einblick in diese einfache Aussage von Johannes, ging er hinaus. Der Hebräerbrief nimmt dieses Wort und gibt uns eine Anwendung. Und ich habe mal gehört, Predigten sollten auch eine Anwendung haben, da bin ich ganz schlecht drin. Aber heute gebe ich eine, weil sie im Hebräerbrief uns mitgegeben wird. Und ich lese euch das, Hebräer 13. Bezieht sich auf das Ereignis, auf das er ging hinaus. Was schreibt der Hebräerbriefschreiber? Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird durch den Hohenpriester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Jetzt kommt dieser Vers. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich möchte euch kurz skizzieren, was meint der Hebräerbriefschreiber hier? Also diese Anwendung kann man hier nur geben, weil der Heilige Geist selbst in seinem Wort sagt, da wäre ich nie, das dürfte ich gar nicht sagen, aber die Schrift sagt hier das als Anwendung für das Geschehen. Jesus litt außerhalb des Lagers und wir sollen dahin gehen zu ihm. Wir sollen das exakte Gegenteil jener Gaffer sein, die damals dabei standen. Wir sollen zu ihm bildlich gesprochen hinausgehen, außerhalb des Lagers. Wir haben das ja heute gemacht. Wir sind doch heute außerhalb des Lagers mal gegangen, haben geguckt, was da passiert. Und dann sollen wir so angesichts der vielen Gaffer, die täglich auch unser Leben und unser Zeugnis beobachten, uns auf die Seite des Messias stellen. Sagen, ich will auch mein Kreuz tragen. Der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt dabei Bezug auf diesen kurzen Satz von Johannes. Er ging hinaus. Und das sollen wir auch tun, zu diesem Kreuz. Und er fordert die gläubigen Hebräer, schreibt ja an Juden, also die einen jüdischen Hintergrund haben, und fordert sie auf, und damit auch uns, zu ihm hinauszugehen, außerhalb des Lagers ihres jüdischen Systems. Ihr braucht Mut. Schaut, welchen Weg er gegangen ist. Das heißt, der Verfasser beschreibt ja eine Analogie für die Identifikation der Gläubigen mit Christus, der von den Juden verworfen wurde. Er sagt, ihr müsst rausgehen aus dem alten System. Welchen Gedanken verbindet der Hebräerbrief also mit der Aussage, dass der Messias hinausging? Die Anwendung des Heiligen Geistes seinem Wort ist, Jesu Leiden außerhalb der Stadttore symbolisiert nicht nur den Fluch, den er als Träger unserer Sünden auf sich lud, sondern dieses Hinausgehen macht auch seine Ablehnung durch die jüdische religiöse Führungsschicht erstmal deutlich. Wie haben wir gelesen? Johannes 19, Vers 16. Sie, die Juden, nahmen Jesus hin und führten ihn hinaus. Und jetzt die Leser des Hebräerbriefes, das waren ja Juden, das war ja die Zielgruppe. Sie waren jetzt aber Christen geworden. Und wozu werden sie jetzt aufgefordert? Sie sollen mit Mut ihren eigenen Ausschluss aus den jüdischen Einrichtungen der Synagoge und im Tempel und vielleicht auch aus der Familie in der Erwartung der zukünftigen Stadt gehen. Ihr sagt, seid mutig. Was ist das für ein Aufruf? Das hat einen Preis bedeutet, wenn sie das gemacht haben. Erinnert euch an die Geschichte mit dem Blindgeborenen? Der war isoliert. Raus aus dem jüdischen System. Und genau das sagt der Hebräerbrief, geht raus, schaut euch an, folgt diesem Messias, auch wenn ihr dadurch Ablehnung erlebt. Das heißt, der Hebräerbrief ermutigt die Leser damals und uns heute durch den Blick auf das Leiden des Messias, dass wir zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmacht tragen und uns so mit ihm identifizieren. Nicht nur im Worship, sondern in deiner Krise, in deinem Leid, deiner Not, mit dem du nicht klarkommst. Wir werden herausgefordert, dass wir treu bleiben sollen, wie der Messias, unseren Lebensweg weitergehen als Nachfolger, auch wenn es ein Leidensweg werden sollte. Während das Lager, aus dem die gläubigen Hebräer damals gehen sollten, dieses jüdische System darstellte, müssen wir genauso aufpassen, dass wir uns nicht mit der Gesellschaft mitschwimmen lassen, mit all dem, was im Moment so durch die Medien sich durchtankt. Seid mutig, sagt der Hebräerbriefschreiber. Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist so eine verloren gegangene Dimension im Reich Gottes. Wir wollen nicht mehr tragen. Wir wollen nicht mehr aushalten. Aber warum sollen wir das tun? Wir wollen außerhalb des Lagers mit ihm gehen, weil wir hier, keine bleibende Stadt haben. Das muss uns nun wieder mal gesagt werden als Erinnerung. Ich tue es heute Morgen. Das ist nicht alles, was wir hier erleben, okay? Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was suchen wir? Immer noch raus aus der Krise. Wie kann ich mein Leben wieder ein bisschen aufpeppen? Was haben wir also zu tun? Wir wollen unseren Lebensweg so gehen mit der Haltung eines Fremdlings in dieser Welt. Ich gehöre eigentlich nicht her. Ich bin hier, weil Gott es noch will. Ich will meinen Dienst erfüllen. Ich will meine Aufgabe erfüllen. Ich will mein Kreuz auf mich nehmen. Wenn wir immer wieder mit diesem Ziel mitten auf unserem Lebensweg Raum, wenn wir dem Ziel Raum geben und mit ihm rechnen, dann wird all das Unschöne nicht so viel Gewicht haben, über das wir ständig diskutieren und uns beschweren. Römer 8, 18. Zwei Verse möchte ich schließen. Einmal aus Römer. Paulus schreibt, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und im Philipperbrief schreibt er: Was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf diese Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Das ist eine wichtige Anwendung aus dem, was wir heute in Johannes gelesen haben. Ich gebe es euch weiter. Ich bitte, dass wir darüber nachdenken. Wir haben einen Preis zu zahlen. Aber damit verherrlichen wir Gott, wenn wir diesen Weg gehen. Jesus, ich danke dir für Johannes, der uns mit hineinnimmt in diese Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich danke dir für den Schreiber des Hebräerbriefs, der wirklich die Juden damals aufgefordert hat, mutig aus dem Alten herauszutreten. Und ich bitte dich, dass du uns auch diesen Mut gibst und dass wir treu sind im Blick auf die kommende Stadt und hier unser Leben für dich geben, unser Kreuz tragen. Amen.